Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller.
Heute bin ich zu Gast bei Viktoria Fahringer und ich darf behaupten, dass unser Thema ein höchst geschmackvolles, spannendes und auch gesundes ist. Wir werden nämlich unter anderem darüber sprechen, wie in der Küche zu Hause auf besondere Ernährungsbedürfnisse eingegangen und Kochen dabei lustvoll genossen werden kann. Ja, wer gerne isst, Inspiration in Kochbüchern oder Kochshows sucht und sich für die Köpfe unter den Hauben interessiert, weiß schon, wer da vor mir sitzt. Alle anderen sind gespannt, was du wohl auf diese Fragen antwortest, liebe Viktoria. Wer bist du, was machst du und was treibt dich an?
Danke für diese schöne Einleitung. Also mein Name ist Viktoria Fahringer, ich bin gebürtige Kufsteinerin, also Tirolerin. Bin mittlerweile sehr viel unterwegs, deswegen bitte verzeiht es mir, wenn mein K nicht ganz so rauskommt. Ich bin eigentlich aufgewachsen im Wirtshaus, bin ein Wirtshauskind, mittlerweile aber eben seit 12 Jahren tatsächlich in der Gastronomie, seit 2019 selbstständig und habe hier in Kufstein jetzt nunmehr meinen Hotelbetrieb, meine Kochschule. Bin unter anderem auch noch im Kollektiv, also im Kollektiv. Mache sehr viel Medienarbeit, meinen eigenen Dokumentarfilm, meine Tiroler Welt rausgebracht, mein eigenes Kochbuch mit demselben Titel rausgebracht, habe einen YouTube-Channel, koche mich von Kufstein bis nach New York, habe vor kurzem die Emmy International Awards eröffnet und ja, auch im Bereich Ernährung eigentlich und Wissensweitergabe rund um Essen und Kochen ganz, ganz explizit tätig.
Ein großes Gebiet. Es ist nämlich gar nicht so leicht, all deine umtriebigen Engagements rund um den von dir selbst sehr bunt gestalteten Kochtopf zu erfassen. Was sind die wichtigsten Zutaten für dein unternehmerisches Menü, das du jetzt gerade schon ein bisschen umrissen hast?
Definitiv die Neugier, weil die Neugierde ist das, was mich antreibt, dass ich neue Dinge lernen will, ausprobieren will. Dann definitiv, glaube ich, auch der Mut, dass ich nicht Angst davor habe, dass einmal was schief geht. Das ist auch wichtig. Und was sich in den letzten Jahren immer mehr zeigt, hat, ist auch der Punkt Verantwortung. Weil gerade im Bereich Ernährung und wir arbeiten mit Lebensmitteln, das heißt auch mit Produkten, teilweise auch tierischen Produkten oder landwirtschaftlich erzeugten Produkten einfach, da haben wir auch einen gewissen Punkt an Verantwortung, glaube ich, den man sich schon annehmen sollte, tatsächlich.
Wer sich in deine YouTube-Kochshow Hey Viktoria klickt, bekommt nicht nur Lust auf Essen, sondern vor allem große Lust aufs Kochen. Vielmehr noch mit großem Spaß zu kochen. Magst du es, diesbezügliche Hürden zu sprengen und Menschen an ihren Herd zu locken, um und sie zum Kochen regelrecht zu verführen?
Ja, weil, und da kommen wir einfach zu dem wichtigsten Punkt, aus einem richtig schlechten Tag kannst du mit einem guten Essen einen Tag machen, der nicht ganz so mies war. Und ich glaube, wenn man einmal verstanden hat, wie man sich dieser Macht selbst ermächtigt, selbst zu kochen, selbst Genuss zu zelebrieren, dann ist es wirklich eine Superpower. Und genau das will ich bei Hey Viktoria eigentlich weitergeben oder eben auch in meiner Kochschule, dass ich einfach zeigen will, hey, schaut mal, egal ob du gut kochen kannst, ob du erst anfängst, ob du schon ewig kochst, es gibt so den einen oder anderen Trick oder Tipp, den du anwenden kannst und dir deine eigene Welt zaubern kannst.
Es fragt sich immer jeder bei Köchinnen und Köchen, die selber so professionell rund um den Kochtopf leben, wie sie das selber zelebrieren. Machst du das für dich selber auch so?
Ja, also tatsächlich muss ich sagen, in den Zeiten, wo ich noch mein Restaurant geführt habe, das war ja bis im Dezember noch geöffnet mit 2 Hauben tatsächlich und habe jetzt geschlossen, weil meine Eltern in Pension gegangen sind, damals eher weniger. Da bin ich mir manchmal auch etwas heuchlerisch vorkommen, weil ich ja mein Wissen weitergebe, wie man Dinge anwenden kann, aber es hat sich bei mir einfach 16 Stunden rund um den Herd gedreht und da war natürlich dann zu Hause kein Kochen mehr, weil du isst halt auch viel im Betrieb. Aber jetzt mittlerweile, wo ich einfach sehr viel unterwegs bin, bin ich irgendwo auch gezwungen, da eigene neue Routine zu finden. Und mittlerweile besteht die bei mir aus viel Vorkochen tatsächlich. Das Ganze auf meine Ernährungsbedürfnisse, die ich gerade, und wir sind halt eh voll beim Thema in der jeweiligen Phase, in der ich mich einfach befinde, habe. Und dann das ergänzen mit so Spaßzutaten und Spaßlebensmitteln tatsächlich.
Mhm. Ende 2025, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, da hast du bei den Emmy Awards in New York gekocht. Dort hast du dein Kein Beef Tartar kredenzt, ein Rezept aus deinem Herbst 2025 erschienenen Kochbuch Meine Tiroler Welt. Dieses Gericht aus Auberginen und roter Rübe zeichnet sich nicht nur durch die Geschmacksexplosion aus, sondern auch durch deinen Respekt vor den verschiedenen Ernährungsweisen und auch den besonderen Ernährungsbedürfnissen der Menschen. Kannst du deinen inklusiven Zugang beschreiben, der ja auch ein recht exklusiver ist?
Ja, muss ich das so vorstellen, wie ich die Anfrage bekommen habe, da in New York City zu kochen, habe ich mir als Kufsteinerin erstmal gedacht, wow, wie verrückt ist das eigentlich, dass ich jetzt wirklich von Kufstein aus in die Welt hinaus tatsächlich koche. Und dann war die nächste Challenge, das sind ca. 500 Gäste, wo ich wusste, dass die kommen werden. Und rein von der Demografie her waren die halt aus der ganzen Welt. Also von Indien über Peru, über Südafrika, über Kanada, also wirklich Menschen von überall her. Und bei der Gestaltung eines Menüs oder eines Gerichts überlegt man sich normalerweise schon immer, wo kommen denn meine Gäste her? Und dadurch, dass die von überall herkommen, haben wir gedacht, okay, wir haben dann nicht nur unterschiedliche Geschmäcker, sondern tatsächlich auch unterschiedliche Ernährungsbedürfnisse, die einfach demografisch halt einfach dann einwirken auf so ein Gericht zum Beispiel. Und dann habe ich mich für mein Signature-Gericht entschieden, fürs Kein Beef Tartar, weil ich einfach zeigen wollte, dass man Menschen auch verbinden kann mit Kulinarik. Und es gibt auch einen Vlog dazu auf meinem YouTube-Channel, wo man sieht, wie die Menschen aufs Essen reagieren. Mhm. Und ich finde es immer total toll zum Sehen, wie sich Gespräche entwickeln, einfach weil du die mit Essen in die Herzen halt reinkochen kannst, so kitschig das jetzt klingt. Wie gesagt, fremde Menschen aus Südafrika, aus Peru, aus Indien, die dann auf einmal mit dir reden anfangen, wegen des Gerichts, wo du sonst keinerlei Anknüpfungspunkte hättest, weil das sind Filmschaffende. Ich war zwar dort mit meinem Film, aber grundsätzlich, ich koche, die machen Filme. Das sind zwei unterschiedliche Welten,
yeah,
bis zu einem gewissen Grad. Und das Essen war die Brücke sozusagen.
Hast du sie beobachtet, so, also wie du gerade erzählt
hast? Ja, ich habe sie beobachtet. Ich bin immer nervös natürlich, weil es ist so dieser erste Blick, den die Leute haben, wenn sie dein Essen essen, den können sie nicht faken. Also wenn es ihnen nicht schmeckt, siehst du es, tut weh. Aber das ist halt so, Geschmäcker sind verschieden. Aber wenn es ihnen schmeckt, dann hast du dieses, die Augen werden kurz groß und sie sind so, wow, das habe ich jetzt nicht erwartet. Und das haben wir wirklich, wirklich oft erlebt und sieht man auch im Vlog und deswegen kann ich mir das immer wieder anschauen, wenn ich an so einen mittelschlechten Tag habe zum Beispiel. Und dann, es ist echt schön zum Sehen, die Begegnungen waren wirklich toll. Weil eben du hast, wie gesagt, Menschen aus aller Welt und der Querschnitt war echt, echt cooles Gericht und danke, dass du da bist. Und dann haben wir gedacht, voll schön, da diese Wertschätzung auch zu bekommen.
Und du hast geschafft, offensichtlich die Geschmäcker einzufangen, die globalen.
Ja offensichtlich. Mhm. Und deshalb, obwohl ich mit so bodenständigen Zutaten wie Kartoffeln, rote Rübe und Aubergine gearbeitet habe. Mhm. Und das Kein Beef Tartar hat seinen Namen ja nicht ohne Grund. Ich habe das im Restaurant eigentlich immer gekocht und es hat eigentlich immer einen anderen Titel gehabt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es geheißen hat. Auf jeden Fall habe ich es immer erklärt und erklärt und erklärt. Und irgendwann haben die Gäste gesagt, naja, also ist es wie Beef Tartar, aber eben kein Beef Tartar, oder? Und ich dann so, ja, genau. Und aufgrund der Tatsache habe ich es dann einfach kein Beef Tartar genannt, weil das irgendwie das am besten beschrieben hat, tatsächlich.
Eine Frage der Chemie.
Ja.
Das wirklich großartige Buch von Bonnie Garmus ist nicht nur ein witziger und kluger Mutroman für Frauen, sondern auch einer, der die Wissenschaft des Kochens in den Mittelpunkt drückt. Die Chemie und die Physik hinter dem Kochen faszinieren dich schon lange. Welche Fragen sind's, die dich in dem Zusammenhang beschäftigen?
Da gibt es ja dieses tolle Buch eben, Lessons in Chemistry, wo die Hauptprotagonistin, die Elizabeth Sott, ist eigentlich, wie wir gesagt haben, Wissenschaftlerin. Und die in einer Zeit gelebt hat, wo das einfach nicht normal war. Ist ja heute auch noch nicht ganz normal, aber einfach total ungewöhnlich war, dass jemand akademisch tätig ist. Und in dieser männerdominierten Welt war es richtig schwer für sie Fuß zu fassen. Und long story short, zu viel spoilern will ich nicht, aber sie hat im Endeffekt dann ihre eigene Kochsendung moderiert, wo sie wirklich erklärt hat, warum Rezepte funktionieren. Und da sind wir auch schon beim Punkt, weil ganz, ganz lange, und das ist auch was ich in meiner Lehrzeit oder in Zusammenarbeit mit anderen Köchen oft erlebt habe, wenn du fragst, warum machst du es denn so, dann kriegt man oft das Antwort, ja, weil das halt so ist. Oder weil hat man immer schon so gemacht und deswegen macht man das so. Und für mich war aber immer diese Neugierde im Hintergrund, ja, aber es muss ja einen Grund dafür geben, dass ich einen Deckel auf den Topf gebe. Oder es muss ja einen Grund dafür geben, dass ich mit Säure arbeite. Oder es muss ja einen Grund dafür geben, dass Salz sich so und so und so auswirkt. Weil spannende Thema Form oder nach dem Braten salzen. Also die Diskussionen da rundherum sind ja unfassbar. wo mein Take übrigens ist, es ist komplett egal. Salzt es dann, wann ihr wollt. Es gibt ja Leute, die essen gar kein Salz und es wird trotzdem gut. Also das ist, also rein von der Wissenschaft her gibt es keinen Grund dazu. Aber es ist insofern einfach spannend, weil ich finde, Wissen bemächtigt einfach. Und gerade in der Kulinarik, wo wir ja irgendwo künstlerisch tätig sind, je versierter man in seinem Fach dann einfach wird, wenn man dann lernt, diese Regeln aufzubrechen, ist es schon spannend. Vor allem, wenn man hinterfragt und rausfindet, es gibt keinen logischen Grund dafür, dass ich das jetzt jahrelang so gemacht habe, ich versuche es einmal anders. Und wenn man das Wissen den Leuten mitgibt, die zu Hause kochen, dann vereinfacht das auch sehr viel. Weil ich der Meinung bin, wenn man versteht, warum man ein Rezept so machen muss oder machen sollte, wie es empfohlen wird im Rezept, dann ist es auch logischer in der Anwendung. Weil es gibt viele Leute, deren Tag dreht sich nicht den ganzen Tag um Essen, wie bei mir. Die sagen, okay, ich habe eine Stunde vielleicht am Tag, das ist eh schon viel, dem kann ich das widmen, der Kulinarik. Und ja, da versuche ich halt meine kleinen Insights halt mitzugeben. Sowohl digital, als auch im Buch oder auf Social Media einfach, dass ich halt einfach Leute so eine kleine Stütze sein kann im Alltag.
Und es ist einfach faszinierend, oder was passiert mit Hitze oder Zutaten. Und es ist einfach eine schöne Geschichte wieder, eine zauberhafte Geschichte eigentlich, oder?
Ja, ganz genau. Es ist ja immer nach wie vor so, es passiert zum Glück nicht oft, aber ab und zu passiert es halt doch auch, dass mir Dinge nicht gelingen. So. Und es ist dann oft schon während dem Kochprozess, dass ich am Herd stehe und mir denke, das wird nichts, weil der Druck im Topf passt nicht oder das wird nichts, weil das Kollagen sich noch nicht gelöst hat und ich habe aber einen Zeitdruck und ich weiß, es geht sich in 40 Minuten nicht aus, es wird nur 2,5 Stunden dauern und speziell bei der Beschaffenheit des Fleisches muss ich es tatsächlich noch mal runterkühlen und noch mal erhitzen, damit sich das Kollagen besser löst. Und das sind dann so Dinge, wo ich am Herd stehe und mir denke, vielleicht geht's doch. Und dann denke ich mir nach einer Stunde, na, du weißt doch, dass es nicht geht. Und es ist sehr beruhigend zu wissen, warum. Also für mich in der Küche oder in der Lehrzeit, glaube ich, es war nichts frustrierender, wenn du da stehst und nicht verstehst, warum das Brot nichts geworden ist oder nicht verstehst, warum das Fleisch letztes Mal super war und dieses Mal nicht. Und je mehr man da auch mit regionalen oder mit sehr individuellen Lebensmitteln arbeitet, die nicht generalisiert, standardisiert sind, umso wichtiger ist es, dass man das Produkt versteht und den Kochprozess auch versteht und nicht nur stumpf wiederholt, weil jede Kuh ist anders, jedes Fleisch ist anders, jede Pflanzenmilch ist anders, jedes Getreide verhält sich anders und nur weil ich damals 100 Gramm genommen habe, heißt es nicht, dass heute 100 Gramm funktionieren.
Sind das auch haptische Geschichten, die da entscheidend sind für dich?
Alle Sinne. Beim Kochen braucht man alle Sinne. Einer der wichtigsten, der ganz oft vergessen wird, ist tatsächlich das Hören. Das Hören beim Kochen ist insofern für mich in der Gastroküche immer sehr wichtig gewesen, weil ich stehe nicht immer mit Blick auf den Herd. Also ich stehe nicht immer mit den Augen auf dem Topf zum Herd sozusagen, sondern ich bin mit dem Rücken, ich bin beim Kühlschrank, ich bin woanders. Und ich habe tatsächlich irgendwann gelernt zu hören, wann abgelöscht werden muss oder zu hören, wann der Karamellisierungsgrad passt. Speziell gerade während Corona zum Beispiel, wo der Geruchssinn dann bei mir ein bisschen ausgesetzt hat, das war echt nicht so lustig tatsächlich, war das Hören das, was mich sehr, sehr stark geleitet hat. Deswegen Musik beim Kochen ist immer toll. Wenn ich aber weiß, ich habe echt Stress, dann ist es eher ruhige Musik und keine Kopfhörer, weil das Hören ist super wichtig.
Ja. Gab es eigentlich auch einen besonderen Auslöser für dein Interesse an dem so diffizilen Umgang mit dem, was Kochen letztlich für den Körper bedeutet?
Ja, ich habe ja Lehre mit Matura gemacht und während Lehre mit Matura kann man sich einen Fachbereich aussuchen und die meisten haben mit irgendeiner Sprache genommen und oder Wirtschaft oder sowas. Und dadurch, dass ich ja im Betrieb aufgewachsen bin bei uns, habe ich gedacht, Wirtschaft und Rechnungswesen kann ja eigentlich, das passt. Ich will lieber was Wissenschaftliches machen und habe dann in Ernährung und Lebensmitteltechnologie maturiert und habe da dann reingefühlt und habe mir gedacht, das ist echt spannend. Also zu verstehen, wie Lebensmittel aufgebaut sind, dadurch ableiten können, wie Aromen auch zusammenpassen. Das waren so die ersten Steps, wo ich mir molekulare Strukturen von Gemüsen angeschaut habe und warum die miteinander harmonieren zum Beispiel. Das war, was ein total interessanter Take war, weil die meisten sagen halt, ja, das passt gut mit Rosmarin und das passt gut mit dem, aber wieso? Warum passt es gut? Die meisten sagen, ja, weil es halt so ist, aber es ist nicht nur so, weil es halt so ist, sondern es gibt eine wissenschaftliche Belegbarkeit dazu oder wie viel Salz oder wie viel Zucker in was sein muss. Das kannst du tatsächlich auch messen mit Messgeräten, so dass es schmeckt. Also das ist jetzt nicht nur immer Gefühl. Und ja, das war für mich was. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich nur die Diätkochausbildung. Zu dem Zeitpunkt wollte ich tatsächlich aber noch mehr in die Therapieform des Kochens gehen. Also mir hat dann sehr stark interessiert eben, das Thema Kochen, besonders Feinkochen für Menschen mit Ernährungsbedürfnissen, die sich das nicht aussuchen können. Und irgendwann habe ich angefangen, das ins Restaurant zu implementieren, weil ich mir gedacht habe, also nur weil jemand sich allergenfrei ernährt oder weil jemand eine Schwangerschaft hat, in der sich dann unterschiedliche Ernährungsbedürfnisse entwickeln, wieso sollten die Personen beim Essen gehen dann auf einmal eingeschränkt sein? Ja. Wenn das doch der Platz ist, wo sie ihre Safe Zone hätten, wo sie sagen, okay, jetzt muss ich mich endlich mal nicht um den Alltag kümmern. Und dann sitzt du im Restaurant, machst die Karte auf und findest nichts außer die Beilagen oder Pommes. Mhm. Wo ich mir dann immer denke, das kann nicht der gastronomische Anspruch sein tatsächlich.
Wird es zu wenig beachtet in der Gastronomie, eben dass Menschen verschiedene Ernährungsbedürfnisse haben oder auch Notwendigkeiten, sich anders zu ernähren?
Ich glaube tatsächlich, das Grundproblem ist ja, dass Essen gehen per se ja ein Luxusgut ist und eine Dienstleistung, die man ja nicht in Anspruch nehmen muss per se. Das heißt, natürlich ist da immer ein bisschen Freiwilligkeit und ein gewisses Eigenengagement von den GastronomInnen einfach notwendig. Ich glaube, dass es immer besser wird, aber dass noch sehr viel mehr möglich ist. Und ich würde es gar nicht immer nur darauf schieben, dass Köche zum Beispiel sagen, na, interessiert mich gar nicht. Ich glaube, es ist natürlich ein sehr einschüchterndes Thema, mit dem du dich sehr intensiv auseinandersetzen solltest. Das ist nichts, was von heute auf morgen passieren kann. Nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte, weil immerhin vertrauen uns die Gäste ja auch. Also allein der Wille, glaube ich, ist zu wenig. Es ist schon sehr viel Umsetzung auch, die dann notwendig ist. Also sehr viel Change tatsächlich, der in einer Küche stattfinden muss, wie sie wirklich guten Gewissens sagen kann, ja, das kannst du essen, du kannst es beruhigt essen. Du musst nicht bei jedem Bissen hinterfragen, oh, reagiert der Magen schon oder geht's? Also weil man kann sich das gar nicht vorstellen als außenstehende Person, wie sehr jemand, der ein bestimmtes Ernährungsbedürfnis hat, das er sich nicht selbst ausgesucht hat, sondern wirklich aus gesundheitlichen Gründen, das beeinflusst ja nicht nur die 2 Stunden, wo er bei dir im Restaurant sitzt oder sie, sondern das ist was, womit die jeden Tag, jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend leben müssen. Und bei kleinen Kindern ist es dann noch mal ein Ding mehr, weil die suchen sich das ja noch weniger selber aus und da bist du halt als Elternteil dann
ziemlich gefordert.
Ja, ziemlich gefordert.
Mhm. Das Wissen um die potenziellen Gefahrenquellen in einem Gericht macht ja die Verantwortung für eine Köchin, auch nachdem du es jetzt so beschrieben hast, riesig. Reizt dich diese Herausforderung dazu, immer mehr Wissen und auch in der Küche experimentieren zu wollen?
Ja, also das ist jetzt nicht so Adrenalinreiz, wie Leute haben, wenn sie Bungee-Jumpen, dass ich sage, wow, die Challenge und das Spiel mit der Gefahr, das gefällt mir. Für mich war es eher dieses, sobald man einmal merkt, wie sehr du das den Tag eines Menschen verändern kannst oder seine Sichtweise auf Essen verändern kannst, wenn du ihm sagst, okay, du hast diese und jene Einschränkung und meistens hat man nicht nur eine, sondern es sind kombinierte Unverträglichkeiten. Und die können trotzdem was Schönes kochen und was Schönes essen, sobald die einmal dieses Gefühl der Leichtigkeit bekommen. Das ist das, wo ich meine Motivation rausgezogen habe. Mhm. Weil es ist, ich finde, es ist so wie mit jedem, also wenn ich Problemlöser für jemanden sein kann, dann ist es, finde ich, eigentlich was Schönes. Mhm. Und gerade Essen geht ja irgendwie, das geht ja komplett durch die. Das ist nicht nur was Äußerliches wie eine schöne Frisur, auch wenn sowas extrem glücklich macht, aber du hast halt wirklich gesundheitliche Folgen oder halt keine Folgen im Idealfall nach dem Essen, das auf dich abgestimmt ist.
Das klingt nach so entspannten Leichtigkeit, die diese Personen, die Betroffenen, wenig.
Und das ist ja auch das, was unsere Branche eigentlich mitgeben sollte. Also Gastronomie soll ja eine Dienstleistung in erster Linie sein, aber die macht ja emotional viel mit einem. Also mit dem Gast vor allem soll es ja auch Leichtigkeit mitgeben und nicht extra Stress oder Druck oder Unwohlsein verursachen.
Wie gehst du beispielsweise damit um, wenn jetzt eine Histaminintoleranz, eine Zöliakie, eine Schwangerschaft und vegane Wünsche an einem Tisch Platz genommen haben? Fällt dir da auf die Schnelle ein Gericht ein, das du diese Runde zaubern kannst?
Sehr, sehr gute Frage. Da sind wir jetzt genau bei dem Punkt. Jede Schwangerschaft ist anders. Mhm. Jede Histaminunverträglichkeit ist anders. Es gibt Leute, die vertragen zum Beispiel einen grünen Apfel, aber einen roten Apfel nicht, weil der einfach länger gereift ist. Manche sagen, für mich ist Rotwein kein Problem. Andere sagen, Rotwein geht, aber dafür kein Rotweinessig. Also pauschal könnt ihr nicht ein Gericht servieren, das für alle passt. Was es natürlich einfach macht bei Zöliakie, Zöliakie heißt kein Gluten, also in keiner einzigen Form. Also wenn jemand wirklich Zöliakie hat, dann heißt es nicht, ein bisschen ist okay oder ach ja, das passt schon, sondern da muss man wirklich drauf Rücksicht nehmen. Was bei solchen Gruppen ist, Fakt ist, solche Gruppen hast du nicht. Also du hast nicht einen Tisch mit vier Personen, wo vier Personen was haben, aber du hast zum Beispiel eine schwangere Person, die auch noch Zöliakie hat und aufs Histamin achten muss. Sowas hast du schon. Und in so einem Fall nehme ich mir dann Zeit für die Person, red mit ihr und sag, du, was für Lebensmittel hast denn du gern? Das ist jetzt meine Speisekarte. Welche Produkte sprechen dir denn an? Was weißt du denn schon, was du gut vertragen kannst? Und dann gibt es ein individuell zusammen, nennen wir es gebasteltes, gezaubertes Gericht. Aber grundsätzlich gut fahren tut man bei solchen Sachen immer, wenn man einfach schon ein sehr versiertes Fundament oder gute Skills in pflanzlicher Küche hat. Also die pflanzliche Küche ist eigentlich dann die Küche, auf der du gut aufbauen kannst. Wo du dann sagen kannst, okay, passt, wir haben jetzt jemanden, der schwanger ist, wir haben jemanden, der Zöliakie hat, mit Histaminproblemen hat, dann hast du mit pflanzlich basierten Zutaten deiner Küche gut und dann besprichst du, okay, wie schaut es denn bei dir mit gereiften Käse aus, mit nicht so lange gereiften Käse aus, wie schaut es denn mit Zitrusfrüchten aus und je nachdem, was die Person dann ja oder nein sagt, kann man dann tatsächlich ein Gericht bauen. Sowas in der Regel ist sehr viel Beratungsaufwand. In einem vielbesuchten Restaurant mit vielen Plätzen wird es zu einer Herausforderung. Aber aus meiner Erfahrung, Gäste, die bestimmte Bedürfnisse haben, die sind schon so eigenverantwortlich und kündigen sich vorab an.
Weil ich kann natürlich
nicht erwarten, dass jemand einen Servicemitarbeiter für 15 Minuten abstellt, der mich da berät sozusagen. Das ist nicht Sinn und Zweck von der Gastronomie tatsächlich. Aber wenn ich weiß, was ich brauche und was ich will, dann können das solche Menschen eigentlich immer gut kommunizieren. Und in meinem Fall ist es eben so, dass ich mir immer Zeit genommen habe, dann mit den Leuten gesprochen habe und ich sage kleine, ja, Do's and Don'ts Liste sozusagen zusammengestellt habe. Wir haben auch schon Gäste gehabt, die haben bei uns Urlaub gemacht über Weihnachten und Silvester, war genauso eine Dame tatsächlich und die hat jeden Tag ein anderes Menü gekriegt von mir und war glücklich. Also es geht schon, aber man muss sich damit auseinandersetzen und es ist ein sehr, sehr großer Mehraufwand tatsächlich. Also wenn man sowas macht, dann mit dem nötigen Know-how einfach so nebenbei stellen, ist mir immer schwierig vor.
Also à la carte ist einfach eine schwierige Geschichte.
Genau, du musst halt, wie gesagt, die pflanzliche Küche, wenn du die als Basis irgendwie gut beherrschst, dann kannst du schon viel möglich machen, tatsächlich.
Bleiben wir doch bei der pflanzlichen Küche beziehungsweise auch bei den Zutaten, weil Kochen ist ja ein Handwerk, das auch zu Hause enorm viel Spielräume bietet. Gibt es Zutaten, die in jede Speisekammer gehören, weil sie nicht nur schmecken, sondern es eben auch einfacher machen, gesund zu essen oder auch sich gesund zu essen?
Ja, definitiv eine gute Auswahl an Ölen. Ich sage immer, es gibt so Spaßöle und es gibt gesunde Öle. Bei den gesunden Ölen ist es einfach wichtig, dass wir schauen, dass wir viele ungesättigte Fettsäuren haben. Das ist für die Fettverstoffwechslung gut, dass wir nicht so viel Depotfett sozusagen ansetzen. Kalorien hat es gleich viel. Ein Gramm ungesundes Öl und ein Gramm gesundes Öl hat gleich viele Kalorien. Es geht da nie um die Kalorien, sondern um die Verstoffwechslung. Dann Ballaststoffe. Wir essen viel zu weniger Ballaststoffe und das kann schon in Form von, keine Ahnung, einer Dose weißen Bohnen zum Beispiel sein, die man einfach Gerichten beimengt, was ich im Übrigen sehr, sehr gerne mache. Das ist so mein Cheatcode bei aller möglichen Soßen. Püree ja Dosen Bohnen rein für mich privat, weil ich weiß, ich habe Eiweiß, ich habe Ballaststoffe und Magnesium, solche Sachen. Und was auch immer ein gutes Ding für die Vorratskammer ist, sind tatsächlich Gewürze. Die helfen bei der Verdauung, speziell die Anisees, also Kümmel, Fenchel, die Anisartigen oder zum Beispiel auch Nelken, die sind auch sehr gut für die Verdauung. Und sonst, ja, meine Speisekammer ist leider sie ist halt sehr umfangreich. Also es sind sehr viele spezielle Sachen, Nussöle zum Beispiel oder auch Nüsse habe ich immer gern, solche Sachen immer einfrieren, weil die sehr schnell ranzig werden. Also je empfindlicher Lebensmittel ist, desto besser ist es, man friert es ein tatsächlich. Eine gefrorene Nuss dauert innerhalb von Minuten auf, also das ist kein Problem. Ja, solche Sachen.
Und wenn man dann noch ein gutes Kochbuch hat, wie zum Beispiel deines, dann kann man da immer was Gutes zaubern für sich.
Ganz genau. Gesundes. Und ansonsten würde ich wirklich empfehlen, sich vielleicht einen Tag in der Woche zu nehmen, vielleicht am Wochenende oder einen halben Tag und wirklich vorzukochen. Also man kann sowas ja auch mit Freunden machen, man muss das ja nicht alleine machen. Man kann ja, statt dass man sagt, man trifft sich auf einen Kaffee zum Beispiel, einmal sagen, hey, treffen wir uns für 4 Stunden bei mir und wir kochen mal gemeinsam für die Familie zum Beispiel vor. Also dadurch, dass wir ja alle so individualisiert sind und alle leben mit, also was in Österreich und Deutschland einfach ein Riesenthema ist oder in der Schweiz ist, wir ziehen so schnell wie möglich von zu Hause aus. Das ist wichtig, dann sind wir selbstständig, sonst ist man nicht selbstständig, wenn man zu Hause bleibt. Und also dieses Stigma sozusagen und dann muss man für sich alleine sorgen. Aber für sich alleine kochen ist einfach oft nicht lustig. Und da macht er sonst so viel mit Freunden zusammen. Also warum nicht auch kochen zum Beispiel?
Ja, und vorkochen und dann eine gute Woche haben.
Ja, ganz genau. Schöne Zeit miteinander, gute Woche. Der Abwasch ist schneller erledigt gemeinsam.
gute Idee. Du hast vorhin schon öfter die schwangeren Gästinnen angesprochen. So eine Schwangerschaft bringt ja für einen Frauenkörper auf zahlreichen Ebenen gigantische Herausforderungen mit sich. Und die hormonellen Umstellungen können Allergien verstärken oder auch verbessern. Hunger und Essensgelüste verändern sich in diesen Monaten oft genauso wie die Verdauung. Das alles passiert natürlich sehr individuell. Gibt es aber trotzdem Zutaten, die schwangere Frauen deines Wissens nach verwenden und Regeln, die sie einhalten sollten?
Also vorneweg, jede Schwangerschaft ist anders. Was man da ja, finde ich, auch mit einbeziehen muss, ist, dass es ja nicht nur, sage ich mal, die ernährungsphysiologischen Ratschläge gibt, dass man viel Magnesium, viel Ballaststoffe isst, dass man eiweißreiche Nahrung zu sich nimmt, die leicht verdaulich ist, viel trinkt. Es sind ja dann auch oft diese Gelüste, die du ja in der Schwangerschaft einfach hast, wo ich tatsächlich nicht aus eigener Erfahrung noch sprechen kann, aber das Umfeld ist natürlich groß und viele Gäste und so weiter. Das heißt, ich habe viel an Daten, sagen wir mal, in meinem Kopf und an Erfahrungen von anderen Frauen tatsächlich. Und ich glaube, da ist das Wichtigste, dass man die Freude am Essen in den Vordergrund stellt, also dass man sich nicht versucht, zu viele Regeln aufzuerlegen, die einem nicht gut tun, weil wenn man vorher nicht die ballaststoffreichste, gesündeste, ausgewogenste, immer perfekte Ernährung gehabt hat, dann wird es in der Schwangerschaft sicher noch schwieriger werden, das umzustellen, weil, wie gesagt, Hormone verändern sich, es ist anstrengend, beschwerlich, je nachdem, wie weit man ist in der Schwangerschaft und in welcher Phase man sich findet, hat man vielleicht wenig oder gar keinen Appetit, behält nichts unten zum Beispiel. Also da würde ich immer das Emotionale vor das Wissenschaftliche legen. Und ansonsten ist man immer gut beraten mit Ballaststoffen, mit eiweißreicher, leicht verdaulicher Nahrung. Und die Freude am Essen ist, glaube ich, das Wichtigste, weil die Stimmung ist, glaube ich, das, was die Schwangerschaft maßgeblich einfach beeinflusst. Dass man sich den Druck rausnimmt und auf sich konzentriert, auf seinen Körper konzentriert, weil der macht genug Veränderung durch. Also wenn man sich da einmal anfängt reinlesen, und ich habe das schon gemacht, also Hut ab vor allen Mamas, werdenden Mamas, welche, die sich das öfter, tatsächlich sogar, die das öfter sogar machen. Also das ist keine Leichtigkeit, sowas.
Und da ist Genießen ist dann
ein gutes. Verdient man sich, finde ich, einfach in der Phase. Ja. Das ist nicht die Phase für die disziplinste Ära in deinem Leben, glaube ich. Die disziplinierteste Ära in deinem Leben ist nicht während der Schwangerschaft. Kümmer dich um dein Wohlbefinden. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Der Zyklus spielt eine extrem wichtige Rolle im Leben von Frauen, die da phasenweise von durchaus eigentümlichen Heißhungerattacken betroffen sind. Mit derartigen Attacken will der Körper die Frauen nicht ärgern, sondern ihnen vielmehr deutlich sagen, was er gerade braucht. Was steckt beispielsweise dahinter, wenn eine Frau ganz unbedingt Pommes oder plötzlich Schokolade essen muss? Und wie kann diese potenziell nicht ratsame Lust durch andere Nahrungsmittel ersetzt werden?
Also erstens spricht nichts gegen Schokolade und Pommes. Das will ich nochmal sagen. Wenn du Lust hast auf Schokolade und Pommes und es in einem gewissen Rahmen bleibt, dann bitte iss es. Egal, ob du Mann, Frau oder schwanger bist. Das ist, glaube ich, egal. Aber grundsätzlich, also wenn man solche Gelüste hat, die kommen ja oft ganz unvermittelt. Und insofern jetzt nicht gerade am Nachbartisch jemand sitzt, der einen Schokoladenkuchen isst und ich denke mir, oh, ich habe jetzt Lust auf Schokolade, woran kann das liegen? Naja, weil ich es gesehen habe. Sondern das kommt ganz unvermittelt, dann ist es bei Schokolade oft einfach Magnesium, was einem fehlt, was in Form von Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten zum Beispiel auch gestillt werden kann. Bei Fett, wenn du sagst mit Pommes, also da haben wir das Thema Kartoffeln, wir wollen Kohlenhydrate, wir wollen was Fettiges, wir wollen was Salziges, sind es oft einfach Elektrolyte zum Beispiel. Und wie gesagt, entweder man gibt dann diesem Gelüst nach, solange es einfach im gesundheitlichen Rahmen bleibt, wo man sich wohlfühlt, dann ist es ja in Ordnung. Oder man versucht einfach die gesunden Alternativen draus zu machen. Also vielleicht einfach selbstgemachte Ofenkartoffeln, die jetzt nicht vielleicht frittiert werden, sondern entweder im Airfryer, die meisten haben ja Airfryer zu Hause, oder halt im Ofen einfach geröstet werden. Oder man macht sich Röstkartoffeln in der Pfanne zum Beispiel, Schokolade, ja, ein Stück Schokolade, bitte, wenn das dein Lust stillt, ist es. Und ansonsten machst du vielleicht an Brownie vor, den du oder so Energy Balls zum Beispiel, auf die du zurückgreifen kannst, wenn du weißt, boah, ich habe zurzeit so viele Gelüste, so viele Cravings, die kommen unter dem Tag unvermittelt, die kann nicht jedes Mal backen anfangen. Viele arbeiten ja dann auch nur während der Schwangerschaft. Da machen wir doch solche Balls aus Datteln, aus Schokolade, aus Kokos zum Beispiel.
Und kann das dann stillen.
Und kann das dann essen und stillen.
Ja.
Genau.
Auch im Zusammenhang mit sportlichen Aktivitäten fordert der Frauenkörper Rücksicht auf die Zyklusphasen. Gibt es in dem Zusammenhang ernährungstechnische Faustregeln?
Ja, also für mich ist das Thema zyklusbasierte Ernährung etwas, womit ich mich heuer ganz intensiv auseinandersetzen möchte. Jetzt nicht nur beruflich, sondern auch als private Challenge, weil ich bin, wie gesagt, selbstständig und versuche da auch immer so die Balance, nicht mit Work-Life, das eher nicht, weil das trennt sich bei mir nicht, sondern eher einfach zwischen Körper und Geist sozusagen zu finden. Und ich bin im Beruf sehr, sehr stark auf Achse, immer auf Power und habe das auch im Sport versucht umzulegen und war dann auf HIIT-Trainings, renne quasi 10, 15 Kilometer Läufe und immer mit dem Gedanken und danach will ich so K.O. sein, damit ich weiß, ich habe Sport gemacht. Und je nach Zyklusphase versuche ich da jetzt eher dann auch auf so Alternativen wie Yoga oder so umzustellen. Mm-hmm. Und ich war nie ein Yoga-Girl. Das war so schwierig für mich die ersten paar Male, aber unabhängig von dem, was es mit dem Körper macht, ich glaube, jeder, der neu bei Yoga ist und sich zum ersten Mal damit auseinandersetzt, und also es ist ja beim Zyklus dann auch auf die Gedankenwelt, die dein Tag mitgestaltet, und weil die Hormone sich halt einfach auf den Kopf auswirken und du hast in einer Stunde Zeit, über alles nachzudenken. Mhm. Danach fühlt man sich wie neugeboren. Also ich sage immer, jeden negativen Gedanken hast du 10-mal durchdacht und dann ist es halt einfach erledigt und du hast dieses Grübeln nicht. Also es ist nicht immer nur beim Zyklus das Thema, dass ich Sport habe, um meinem Körper direkt was gut zu tun, sondern vor allem auch für den Geist. Und da ist Auspowern oft nicht immer das Beste, weil du deine Cortisol-Level halt einfach steigst. Es wird Stress ausgeschüttet, den du eh schon hast, weil du, keine Ahnung, deine Periode bekommst, bist eh schon auf ein Low. Und dann gehst du nur, also mein altes Ich, und dann gehe ich nur und renne nur 15 Kilometer am Abend nach dem Arbeiten. Also, so semi-intelligent. Aber dadurch, dass man sich halt orientiert an dem, was vielleicht männliche Kollegen machen, denkt man sollte das auch machen, aber der weibliche Zyklus ist schon was ganz was Besonderes. Und wenn man mit dem geht und nicht dagegen, dann ist meine Erfahrung, mein Fazit der letzten Wochen, Monate, dass es echt viel Leichtigkeit in den Alltag bringt. Mhm. Man akzeptiert sich ein Stück weit mehr und kommt einfach besser klar mit allem.
Also sich gut zu kennen oder kennenzulernen und auch zu wissen, was einem gut tut, jetzt auch essenstechnisch, ist schon ein guter Ansatz, oder?
Definitiv.
Gutes Gebot eigentlich.
Ja.
In den Wechseljahren, denen wir uns in dieser Podcast-Staffel und Printausgabe der Medica auf unterschiedlichsten Ebenen widmen, spielt die Ernährung ebenso eine große Rolle. Hast du Tipps für diese Phase, in der das eine oder andere Pölsterchen nur so darauf wartet, die Frauen zu begleiten?
Also ich bin jetzt 27, das heißt, ich versuche immer so authentisch wie möglich zu antworten und ich bin nicht in den Wechseljahren, ich bin wahrscheinlich auch noch weiter weg von den Wechseljahren, so wie jeder Frau anders. Aber ich würde es grundsätzlich einfach wirklich so halten, dass man sich nicht so sehr fertig macht mit allem, was passiert. Ich weiß, das klingt immer so leicht von außen und ich kenne mich ja selber, und wenn ich in der falschen Zyklusphase bin, denke ich mir selber, was redest du für einen Blödsinn? Aber bei den Wechseljahren ist es ja so, es stellt sich ja der ganze Hormonhaushalt nochmal um, der ganze Körper verändert sich, das ist wie eine zweite Pubertät, nur geht es in die andere Richtung halt. Und auch da viel lesen, sich reinlesen, was hat anderen Frauen geholfen. Mittlerweile ist es ja echt schön auf Social Media. Also wenn es eine gute Sache hat, ist, dass man sich wirklich gut austauschen kann. Wenn man jetzt selber nichts preisgeben will, ist es ja in Ordnung, aber es gibt genug Personen, die machen das. In allen Altersgruppen, die erklären wirklich, okay, ich bin jetzt offiziell in der Menopause oder ich bin in der Vorphase davon und so verändert sich mein Körper und so stelle ich jetzt meinen Alltag um. Und ich finde, alleine die Tatsache, dass du auf dieses Wissen zugreifen kannst, sei das über Instagram, über Facebook, über TikTok, über Google, YouTube, wie auch immer, das ist schon was, das hat es in der Generation von meiner Mama, meiner Oma zum Beispiel nicht gegeben. Da hat es dann geheißen, ja, das ist halt so, du bist jetzt einfach im Wechsel, leb damit, schau, wie du klarkommst, da kriegst du deine Hormone, die kannst du jetzt schmieren und viel Spaß. Aber mittlerweile ist es ja echt so, und ich finde, Erfahrung ist das, wo man sich da am besten austauschen kann.
Ja.
Oh, mein Bauchknot. Das hört man wahrscheinlich. Ja, ich habe noch nichts gegessen, fällt mir gerade ein, ich muss halt noch was essen. Ja, stimmt. Entschuldigung. Aber ich bin immer am Nachmittagsesser.
Du hast gerade vorhin erwähnt, dass du dich jetzt in dem Jahr mit dem Zyklus auseinandersetzen willst und Ernährung oder zyklusgerechte Ernährung kann man es vielleicht bezeichnen. Wie gehst du da dann vor? Also schaust du da auf dich selber oder du bist natürlich ein gutes Model für dich selber auch zu beobachten, aber wie ist so da dein Weg?
Also ich versuche, ich sage, ich spreche nur für mich. Mhm. Jeder Frauenkörper ist anders. Ich bin keine Ärztin, ich tue niemanden beraten, aber ich finde, das beste Versuchste ist man selber, um Erfahrungen zu sammeln. Und was bei mir etwas ist, was ich beobachtet habe, ist das Thema Heißhunger. Mhm. Das, was auf der einen Seite natürlich verursacht ist durch Tage wie heute, wo ich einfach nicht zum Essen komme und dann irgendwann aber am Abend echt sage, ich habe so einen Hunger, was esse ich denn jetzt? Das heißt, auf das versuche ich einzugehen. Und dann habe ich bei mir bemerkt, es gibt so unter dem ganzen Verlauf des Zyklus, gibt es so Phasen, da habe ich mehr Lust auf scharfe Sachen, mehr Lust auf richtig cremige, sämige Sachen. Oder jetzt will ich was, was viel Säure hat, viel Frische hat, was knackig ist. Also da kann ich recht gut auf meine Bedürfnisse reingehen oder reinhören, was mir jetzt wirklich gelüstet. Und so koche ich tatsächlich vor. Also ich habe einen prall gefüllten Gefrierschrank, wo alle möglichen Geschmacksrichtungen und Konsistenzen sozusagen sich wiederfinden. Das kann vom scharfen Chili sein, pflanzlich oder mit Fleisch, und sind unterschiedliche, nachdem, was ich heute gerade gekocht habe tatsächlich, bis hin zu so einem cremigen Hühnerfrikassee, wo zum Beispiel Flohsamenschalen mit drinnen sind für Textur, bis hin zu einer Suppe, wo ich mit Kichererbsen gearbeitet habe, oder tatsächlich auch, ja, Lasagne. Mhm. Weil manchmal hat man einfach Lust auf Lasagne und da kann man mit Vollkornblättern arbeiten, statt mit normalen Pasta-Blättern zum Beispiel. Und was sich bei mir einfach zeigt, ist, je einfacher ich mir das mache im Alltag mit Essen, umso leichter sind auch schwierigere Zyklusphasen durchzukommen tatsächlich. Also es geht bei mir ist es so gewesen, dass ganz, ganz viel Kraft in diesem Lösen des Drucks tatsächlich ist. Mhm. Weil natürlich weiß man nach einem langen Tag, ich habe jetzt Heißhunger, ich bin jetzt 27, ich kenne meinen Körper, ich weiß, dass es normal ist, dass du nach einem ganzen Tag Arbeit Hunger hast. Und wenn ich nichts gegessen habe und nur Kaffee getrunken habe, dann ist mein Magen übersäuert und ich habe richtig, richtig viel Hunger. Und das ist kein Wunder. Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, hey, da bin ich so einzigartig. Mhm. So geht es einfach vielen Frauen und vielen Menschen generell. Und ich glaube, man kann dem gut entgegenwirken, indem man einfach ein bisschen vorausplant. Vielleicht in einer Zyklusphase, wo es einem gerade gut geht. Ja. Wo man die Motivation hat, diese Dinge umzusetzen.
Unbedingt. Wirst du das dann auch auf deinem YouTube-Channel Hey Victoria begleiten? Oder wenn du jetzt ein neues ausdenkst und neue Rezepte vielleicht auch findest für dich selber?
Genau, also da sprichst du eher was an. Also aktuell sind wir da eher noch nicht in dem Zyklusbereich drinnen, aber ich würde jetzt dieses Jahr für mich wirklich so auch als Research-Basis sozusagen nehmen, um einfach rauszufinden, was möglich ist. Und dann einfach nach bestem Wissen und Gewissen einfach wirklich nährstoffintensiv, also dann eben aufgrund der Basis wirklich nährstoffvollgepackte Rezepte sozusagen entwickeln. Und bevor mir jetzt irgendjemand, auch ich bin irgendwann einmal bei gewissen Läden, wo es Pommes gibt und hol mir die, weil ich Lust drauf habe zum Beispiel oder auch einen Kuchen oder ein Croissant oder was auch immer. Und ich finde, es geht gar nicht darum, dass man zu 100% der Zeit immer perfekt ist, aber man kennt sich selbst und ich glaube, jede Frau, die zuhört und einen Zyklus hat, also man weiß ja, wann man nicht ganz das Gefühl hat, dass man bei sich selbst ist. Ja. Und für mich liegt einfach die Kraft im Essen drin, dass diese Phasen nicht ganz so schwierig sind. Für andere mag das vielleicht gar keinen Stellenwert haben, was auch total okay ist. Aber ich weiß halt wirklich, hey, wenn jetzt die Phase anstrengend ist, wenn die Lutealphase anfängt und alles einfach auf Sparflamme läuft und ich im Beruf trotzdem Vollgas geben muss, weil da kann ich mich natürlich nicht rausnehmen dann eine Woche und sagen, ah, jetzt kümmere ich mich und um mich einnisten und ignoriere alle Einflüsse von außen, dann weiß ich halt, okay, das Essen ist gecovert. Ich weiß, was ich essen kann und ich weiß, dass es mir danach besser geht und nicht schlechter.
Sich selber gesund zu essen fordert, also das ist ja auch irgendwie so ein schöner Schluss jetzt aus unserem Gespräch, fordert ja Höchstmaß an Aufmerksamkeit und Bewusstsein gegenüber dem eigenen Körper und dem, was ihm gut tut und was er gerne hat. Würdest du das eigentlich als wundervollen Kreislauf bezeichnen?
Ja, definitiv. Ich finde, das hat fast was Magisches. Ich fühle mich dann immer wie so eine Hexe, wenn ich koche mein Gericht und ich finde, das ist geschmacklich gut und dann gebe ich nur die Nährstoffe dazu, wo ich weiß, die würde ich im Alltag nicht reingeben. Also ich würde im Alltag niemals Flohsamenschalen in meine Lasagne reingeben, auch im Restaurant nicht, niemals. Ja. Aber Flohsamenschalen sind gut für die Verdauung und gerade wenn ich Lasagne esse, die sehr fettig ist, die vielleicht auch schwieriger zum Verdauen ist, dann helfen da Flohsamenschalen nicht, weil ich will natürlich einen richtigen Käse in meiner Lasagne haben und da jetzt nicht irgendein Leitprodukt reingeben, weil ich weiß ja, dass das ist ja nicht das Gesündeste, als Credo, das ist dann richtigen Käse. Und ich finde, wenn man das einmal verstanden hat, dieses System, vor allem auf sich und seinen Körper zu schauen, das ist sowas, was Empowerndes und Mächtiges. Und kann sein, dass jetzt Leute zuhören und sich denken, boah, wie lange kann man eigentlich über Essen reden? Ich kann den ganzen Tag über Essen reden. Und wenn ihr mir so lange zuhören würdet, dann würde ich einen ganzen Tag über Essen reden. Aber das ist mein ganzes Leben. Mhm. Ich stehe auf und entweder habe ich mit Essen Arbeit oder ich denke an Lebensmittel oder denke an Rezepte oder ich arbeite an Drehbüchern oder am neuen Buch. Und für mich ist das wirklich total erfüllend, dass ich mich den ganzen Tag mit Essen beschäftigen darf tatsächlich.
Ich finde das super und ich habe dir jetzt wahnsinnig gerne zugehört, wenn du übers, als du jetzt übers Essen geredet oder wir übers Essen geredet haben. Und ich würde jetzt gern den Podcast beschließen mit einem guten Appetit für dich, weil du hast vorhin gesagt, du hast einen großen Hunger und du musst jetzt was essen. Was isst du denn jetzt?
Rindsuppe.
Okay.
Mein Papa war so lieb und hat Rindsuppe vorgekocht und ich vermute, die werden noch Frittaten dazu machen. Mhm. Ein paar Kräuter rein, gutes Vollkornmehl, Eier, ein bisschen Gemüse noch, weil ich habe noch Sellerie da und noch Karotten da und ich glaube, das wird jetzt mal das Erste sein, was ich esse, um mal den Hunger zu stillen. Ein bisschen Rindfleisch haben wir auch noch, weil er kocht immer mit Suppenfleisch tatsächlich. Das heißt, das wird jetzt mal das Erste sein und dann überlege ich mir, was ich in 2 Stunden essen will und koche das dann mit nicht ganz so viel Hunger fertig. Das ist irgendwas mit Hülsenfrüchten, glaube ich.
Dann wünschen wir dir einen guten Appetit. Danke. Und einen wunderschönen Tag noch.
Dankeschön. Ebenfalls danke für die Zeit.
Danke dir.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller. Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst. Und noch viel mehr. Weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin gibt's in der Apotheke oder im Abo und den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.